Hey, schön, dass du da bist bei der ersten Podcast-Folge von Design My Life im neuen Jahr. Ich wünsche dir ein ganz tolles neues Jahr 2026, ganz viel Gesundheit, schöne Momente, Inspiration, Erfolg und natürlich auch, dass du in manchen Themen weiterkommst, die vielleicht gar nicht so einfach sind. Ich bin Maite und seit 2016 arbeite ich selbstständig als Arbeitspsychologin und Coach. Und dabei begleite ich Menschen raus aus der Überlastung oder einer Krise hin zu mehr Klarheit, Leichtigkeit, Gesundheit und das eben auch nicht nur in der Arbeit. Heute spreche ich mit Solveig Rampler und auch Solveig begleitet Menschen als Mentorin. Sie ist für Menschen da, die da nach einer Auszeit beruflich neu durchstarten wollen. Und sie begleitet vor allem die Menschen, deren beruflicher Weg durch verschiedene Lebensphasen oder Umbrüche unterbrochen wurde und die sich neu orientieren wollen. Im Mittelpunkt steht dabei, gemeinsam Klarheit zu finden und eine Richtung zu entwickeln, die zu der aktuellen Lebenssituation und zu dem jeweiligen Menschen passt. Und mit ihrem Hintergrund aus der Sozialarbeit und ihrer Erfahrung in der Berufsorientierung verbindet Solveig sowohl fachliche Expertise mit einer Begleitung, die Orientierung gibt und die individuelle Wege eröffnet. Und Solveig unterstützt ihre Klientinnen und Klienten dabei, passende berufliche Möglichkeiten zu erkennen, Prioritäten zu klären und konkrete nächste Schritte für ihren weiteren beruflichen und persönlichen Weg zu entwickeln. Ja, ich freue mich sehr, dass wir im Gespräch waren und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit unserem Austausch und vielleicht wirst du ja auch ein bisschen inspiriert. Also, viel Freude damit. Liebe Solveig, ich begrüße dich in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und wir heute ein bisschen Einblick bekommen in dein Leben, in deine Arbeit, in deine Herausforderungen und hoffe natürlich auch, dass du ein paar Tipps für uns dabei hast. Ja, willkommen.
Ja, liebe Malte, ich danke dir von Herzen für diese Einladung. Das ist jetzt für mich auch ein ganz neues Setting. Ich freue mich total dabei zu sein und freue mich auf unser Gespräch.
Ja, dann wollen wir doch mal starten mit dir persönlich, weil ich kenne dich ja auch noch nicht so gut. Deswegen fände ich es super interessant, wenn du einen kleinen Einblick gibst, was so dein Weg war, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist, was hat dich geprägt? Also so ganz kleine Fragen.
Ja, die kleinen großen Fragen des Lebens. Ja, bin ich. Ich bin Solveig, ich bin 31 und ja, wie ist so mein Leben verlaufen? Ich kann vielleicht mal so erzählen, ich bin in Österreich aufgewachsen und aber als Halbdeutsche. Meine Mama ist ursprünglich aus Deutschland und das hat mich schon immer sehr geprägt. Quasi so eine halbe Ausländerin zu sein, weil Österreicher da schon sehr drauf achten, wer wirklich Österreicher ist und wer nicht. Und ich habe dann tatsächlich nach der Schule entschieden, ich möchte mal wissen, wie es ist, in Deutschland zu leben, und habe mich für ein freiwilliges soziales Jahr entschieden und habe dann ein Jahr lang in einer Behinderteneinrichtung gearbeitet. Und das war für mich, glaube ich, eines der besten Jahre meines Lebens. Also ich habe am Anfang noch gar nicht genau gewusst, soll ich wirklich mit Menschen mit Behinderung arbeiten oder nicht. Ich habe es dann spontan mit angekreuzt und bin dann da halt gelandet und war da echt happy mit der Arbeit und habe auch gemerkt, als Österreicherin in Deutschland ist es einfacher als umgekehrt tatsächlich. Solange man Tourist ist und so, ist das immer ganz nett, aber wenn man dann da so lebt, da hören die Leute schon ganz genau hin, wie man spricht, und bei mir hat man es halt auch immer ein bisschen rausgehört. Und jetzt, ich glaube, ich hört man es nicht mehr so krass raus, weil ich jetzt auch einfach schon echt lange in Deutschland lebe.
Wo
Ja.
bist du denn aufgewachsen in Österreich?
In Eisenstadt. Genau, das ist so eine Kleinstadt im Großraum Wien. Und
Ja,
ganz
okay.
nette Kleinstadt. Also, die ist tatsächlich sehr bekannt für Josef Haydn. Also, hier eine Story, die ich immer gerne erzähle zu meiner Heimatstadt. Die Melodie der deutschen Hymne wurde dort geschrieben. Genau,
Oh.
ja.
Auch ein
Ja.
bisschen schräg.
Ja, genau.
Okay.
Ja,
Ja.
eben so etwas, ja. Und dann hat es mich eben nach Deutschland verschlagen für mein freiwilliges soziales Jahr. Ich war dann auch noch mal ein bisschen eine Zeit lang in England. Ich war dann auch noch mal wieder in Österreich eine Zeit lang und habe dann aber tatsächlich mir gedacht, boah, ich bin ja in Bielefeld damals gelandet, in Bethel. Das ist ja ein ganz großes diakonisches Werk. Da gibt es ja wirklich so viele Einrichtungen. Das ist wie so ein eigenes Dorf in Bielefeld, Bethel. Und ich fand das. Das hatte was und das hat mir sehr gefallen, weil es so inklusiv war und auch immer noch ist. Und ja, habe mich dann dazu entschlossen, dass ich auch studieren möchte, weil die eine eigene FH haben. Da habe ich dann soziale Arbeit studiert. Und genau, habe das eben ein paar Jährchen gemacht und bin danach, also ich habe mich da auch dafür entschieden, weil es einen Schwerpunkt hatte, tatsächlich mit einerseits soziale Arbeit, aber auch einen diakonischen Schwerpunkt, weil ich bin, das muss man vielleicht über mich wissen, ich bin christlich geprägt, mein Vater ist Pfarrer und das hat auch viel mit mir natürlich gemacht, eben dass ich immer diesen Background hatte und ich mochte den Gedanken, dass ich quasi in der sozialen Arbeit meine Haltung auch noch mal mehr mit reinbringen kann, weil ich glaube, vielleicht, jeder hat einen anderen Blick, wenn er so an Christentum denkt, aber für mich ist der höchste Wert darin die Nächstenliebe. Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Wie ist das Miteinander? Und genau, dass es eben auch werteorientiert ist. Deswegen hat mich das so angesprochen. Und das wollte ich dann direkt nach dem Studium in der Kirchengemeinde mit einbringen. Und dann habe ich ja so kurz bevor Corona kam, da angefangen zu arbeiten. Und ich fand, das war eine richtig schöne Arbeit. Ich war aber so übermotiviert und dann kam auch noch Corona dazu. Und dann bin ich tatsächlich relativ am Anfang meiner Berufslaufbahn in einem Burnout
Oh, oh Gott.
geschlittert. Ja. Ich sage immer, ich bin eines der ersten Burnout-Opfer in der Corona-Zeit. Weil ich merke einfach jetzt auch, dass das viele Leute immer noch betrifft. Das kannst du ja vielleicht auch bestätigen, weiß nicht, ob oder vielleicht nimmst du es auch anders wahr, aber meine Wahrnehmung ist, das betrifft schon viele Menschen, dass das immer noch sehr aktuell ist und weil sich einfach so viel geändert hat und Strukturen weggefallen sind und alles drum und dran. Und das hat dann eben auch noch mal so das hat wirklich mein ganzes Leben noch mal neu aufgestellt. Und ich habe dann gesagt, ich möchte nicht mehr so umstrukturiert arbeiten. Bei Kirchengemeinde ist voll schön, weil du auch wirklich viele verschiedene Menschen siehst. Du kannst wirklich unterschiedlichste Menschen ansprechen, ihnen tolle Angebote machen, aber du arbeitest dementsprechend auch, wenn die Feierabend haben oder musst dann gleichzeitig dann, wenn die arbeiten, dann mit den anderen Kollegen alles absprechen und so. Und das war sehr unstrukturiert. Das hat nicht so für mich gepasst. Und dann habe ich mir anschließend was Strukturierteres gesucht und war dann eben wieder in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen, psychischen Erkrankungen und habe dann auch noch mal, als ich dann gemerkt habe, das war dann auch nicht so stimmig oder nicht mehr stimmig, für mich entschieden, ich möchte im Thema Arbeit mich festlegen. Also ich habe dann eben also ich habe mich dann auf eine Stelle beworben in einer Schule und habe dann Übergangscoaching gemacht, also Übergangsschule, Beruf. Und das ist echt eine Arbeit, die hat mein Herz erfüllt, hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ich weiß jetzt, ich hole so aus, aber
Ja,
es ist ja irgendwie,
wunderbar.
ja, so lernt man sich ja auch kennen, ne?
Ja, ich habe da gleich mal noch eine Frage. Weil du sagtest, du bist da in diesen Burnout reingeschlittert. Da interessiert mich als Arbeitspsychologin natürlich auch, wie bist du damit umgegangen oder welche Hilfe konntest du dir holen und wie bist du da wieder rausgekommen?
Ja, kann ich auch gerade gern erzählen. Also, ich habe mich in der Zeit vorher, also bin ich so auf Podcasts gestoßen und da haben Menschen von ihren Erfahrungen berichtet. Und dadurch hatte ich schon mal gehört von einer Person, dass man zum Arzt gehen kann, auch mit psychischen Beschwerden, weil das war etwas, das dachte ich vorher, das braucht man nicht, das macht man nicht. einfach. Und das wusste ich schon. Aber wie das so ist, bin ich halt zu spät gegangen, ne? Also ich bin dann zum Arzt gegangen, als ich dann, also ich hatte dann so eine Situation, die war so richtig das i-Tüpfelchen und bin dann zum Arzt gegangen und saß dann heulend vorm Arzt und dann wurde ich erstmal krankgeschrieben. Und ich dachte mir, ja, 2 Wochen, ne? Also ist doch super, 2 Wochen, das hat auch vom Zeitraum, dachte ich mir, das wird mir gut tun und dann starte ich wieder frisch durch. Und dann ging ich zum Arzt und mein Partner damals meinte, ich komme mit. Und da war eine Kernsituation, dann saßen wir beim Arzt und fragte mich der Arzt so, ja, wie sind denn so die Ihre Arbeitszeiten? Und ich so, ja, so und so, ich habe das ja alles gut dokumentiert, ne? Und dann schaut mich mein Partner so an und meinte so, also ganz ehrlich, Solveig, das stimmt nicht. Du arbeitest viel mehr. Du vergisst die Arbeit, die dazwischen läuft. Weil wenn du nachdenkst, also wenn du dann irgendwie auch Projekte planst und so weiter, du tust hier nur diese aktive Arbeitszeit, wo du dann bei einer Veranstaltung irgendwas machst oder so einplanen, aber nicht das dazwischen, was da genauso mit reinspielt. Und dann wurde ich noch länger krankgeschrieben und der Arzt hat mir verboten, trotzdem wieder arbeiten zu gehen, weil man ja in der Theorie auch wieder arbeiten gehen kann. Und das hat mich dann zuerst mal in so ein Tief gebracht. Also ich hatte so richtig ein Tief, weil mir dann eben die Aufgaben gefehlt haben. Und da war es für mich echt gut, dann auch noch mal die Stütze zu haben. Ich hatte eine sehr nette Krankenkasse, die mich persönlich kontaktiert hat. Also die haben mich angerufen. Ich habe auch ab von anderen gehört, die haben dann wirklich per Post was geschrieben und dann vollendete Tatsachen. Die haben mich aber angerufen und haben gesagt, na, Frau Rampler, Sie sind jetzt so und so lange krankgeschrieben, Sie brauchen Unterstützung, wenn Sie weiter Krankengeld bekommen wollen. Und haben mir dann auch erklärt, was ich machen kann. Und dann habe ich mir halt über die 11.6, 11.7 einen Termin gebucht, ganz spontan. Habe ich dann einen für den übernächsten Tag bekommen. Nee, am Freitag für Montag, so sogar. Und dann bin ich in so eine Akuttherapie gelandet. Und ich bin dann tatsächlich auch bei der Therapeutin ganz lange geblieben. Das hat mir sehr gut
Super.
getan und Stabilität gegeben. Und selbst als sie in Elternzeit gegangen ist, bin ich bei ihrem Mann dann weiter gelandet. Und das hat mir einfach immer so Stabilität gegeben, weil es immer so der gleiche Rahmen war. Und die haben das auch online zum Teil angeboten. Das war für mich sehr hilfreich, weil das dann auch bedeutet hat, wenn es mir nicht so gut ging, konnte ich das einfach digital machen. So.
Super.
Genau.
Ja, total wichtig, weil ich arbeite ja viel mit Frauen, aber auch Männern, die diese Zeichen zwar eigentlich spüren müssten, die aber irgendwie ganz oft wegschieben und dann auch so wie bei dir irgendwann zusammenbrechen und dann kommen sie erst recht zu mir, ja, und dann ja, und dann ist eigentlich ein Notfall da, ja, und diese Erlaubnis, sich auch selber krankschreiben zu lassen, ne? Also das zuzulassen und nicht zu sagen, nee, ich muss weitermachen, ich muss weitermachen, ich muss hier funktionieren. Abgesehen davon kann man dann irgendwann auch nicht mehr funktionieren, aber diese Erlaubnis ist so, so wichtig. Und dann ist es gut, von außen jemand zu haben. Und das kannte ich von früher auch nicht, ja, dass einem das mal sa jemand sagt, Mensch, jetzt ist doch okay, ja, jetzt mach mal einfach, ja, kümmere dich um dich selber und komm wieder in die Balance. Ne? Das, woher, also mir hat das früher keiner gesagt, ne?
Absolut. Und was ich jetzt halt auch wahrnehme, jetzt eben auch Jahre später, weil ich auch echt offen damit umgegangen bin, ist es, bleibt ja auch einem auch nicht manchmal keine andere Wahl, als offen zu bleiben mit dem Thema. Aber was für mich ganz wichtig war, ist, dass ich eben das auch dann auch ehrlich kommuniziert habe, dass ich in der Situation bin. Und jetzt kommen oft Menschen zu mir, die gehört haben, du hattest das doch mal. Wie war das bei dir? Und die dann vielleicht merken, sie sind gerade in einer Situation, es geht in die Richtung. Und da kann ich eben dann auch aus meiner Erfahrung berichten und da eben auch unterstützen und ermutigen, sich da auch wirklich Unterstützung zu holen und dass es nicht schlimm ist, weil ich glaube, viele denken so, da bricht die Welt zusammen, wenn ich mich krank schreiben lasse und im Krankengeld lande. Aber was mir aufgefallen ist, ich meine, ich war ja sogar kurz in der Situation, dass, ich meine, es geht dann ja so weiter, dann bist du ja krank geschrieben, dann sagt er, also mich hat der Hausarzt krank geschrieben, dann hat die Krankenkasse irgendwann gesagt, Frau Rampler, Sie müssen mit dem Neurologen Kontakt aufnehmen, suchen Sie sich einen Neurologen. Dann habe ich natürlich keinen Termin bekommen, bin ich wieder über die 11.6, 11.7 gearbeitet und habe dann auch nicht innerhalb der 4 Wochen, die da eigentlich geben müssen, einen Termin bekommen, aber kurz darauf. Und dann bin ich da hingegangen und der meinte erstmal, ich soll auf ärztlichen Rat kündigen und in die Arbeitslosigkeit gehen. Also das kennen ja auch viele nicht, dass es die Option gibt, wenn ein Job nicht mehr gut tut, dass es einem wirklich schlecht geht, dass man auch auf ärztlichen Rat kündigen kann, wenn man sich da eben da dieses Attest einholt vom Arzt. Bei mir haben sich noch andere Möglichkeiten ergeben, weil mein Arbeitgeber da ein bisschen vielfältiger aufgestellt war. Deswegen habe ich das dann doch nicht gemacht. Aber ich war in der Situation. Aber dann stellt man sich auch die Frage, was passiert, wenn ich im Arbeitslosengeld bin? Und ja, wie schlimm ist das denn überhaupt? Vom Krankengeld ins Arbeitslosengeld. Ach so, meine Güte, so ungefähr.
Ja.
Aber letztendlich hat es mir nochmal gezeigt, dass dieses Netz, das hier in Deutschland besteht, und auch so viel Kritik es an vielen Stellen geben mag, es fängt einen doch auf. Und so eine Art Grundsicherung ist gewährleistet.
Also es gibt ja auch, was du sagtest mit diesem Attest, wenn man selber kündigt und an diesen Punkt kommt und sagt, ich kann da nicht mehr zurückgehen. Ja, das ist ja ein ganz wichtiger Moment. Den habe ich auch ganz oft in den Beratungen. Und dann müsstest du wahrscheinlich eigentlich einschreiten. Aber da kommen wir nachher noch zu. Also das heißt, dieser Moment, ich gehe da nicht mehr zurück, ich brauche was anderes und ich kündige. Und dann haben ja viele davor Angst. Aber dann komme ich ja in diese Sperre von 3 Monaten.
Ja.
Durch dieses Attest, wenn dir das der Arzt ausstellt oder die Ärztin, dann fällt diese Sperre eben weg. Du bekommst sofort Arbeitslosengeld. Ja.
Genau. Und das ist ja schon eine absolute Erleichterung, dass diese Sperre wegfällt.
Total,
Weil ja doch einige, also je nach Situation ist man ja auch super dankbar dafür. Ich habe immer gesagt, ich war so dankbar, so blöd die Situation war, dass mein Burnout war, bevor ich ein Kind bekommen habe.
Oh, ja, das glaube ich.
Weil das ist nämlich, glaube ich, nochmal eine besondere Herausforderung, dann da eben auch diese Verantwortung aufrechterhalten zu können. Okay, ich muss mich um mein Kind kümmern und gleichzeitig um mich selber. Und ich hatte ja so den Fokus, dass ich mich mehr auf mich fokussieren konnte.
Ja, das stimmt. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Ich habe so gerade während des Gesprächs zurückgedacht und habe mich gefragt, wie war das denn bei mir zu Hause? Ja, also weil in der Arbeit hat mir niemand gesagt, achte doch mal auf dich und so. Und mir fiel gerade mein Vater ein, der hat mir früher in der Schule so am Anfang des Schuljahres 10 oder 12 Blanko-Entschuldigungen unterschrieben und hat gesagt, achte gut auf dich, setze sie wohlbesonnen ein, ja, und schau einfach, dass du in die Selbstverantwortung kommst, ja. Also schau, wann es passt. Und das finde ich irgendwie aus heutiger Sicht ganz lustig, ja, dass der das auch so ein Vertrauen hatte, dass ich das nicht unnötig missbrauche oder so, sondern dass ich da einfach gucke, wann brauche ich mal eine kleine Auszeit und die kriegst du ja normalerweise in der Schule nicht, ne?
Nee, außer in den Ferien. Aber selbst da ist ja inzwischen so, dass sie dann ja Aufgaben über die Ferien bekommen und so. Das ist ja schon nicht ohne.
Stimmt.
Ja, das ist eine witzige Geschichte. Tatsächlich. Also wirklich, ich meine, in der Theorie hättest du es ja auch alles am Anfang direkt aufbauen können. Und dann hättest du halt das restliche Jahr nichts mehr davon gehabt.
So. Ich habe das gut eingeteilt. Aber ich fand das echt so, auch damals schon total überraschend, dachte ich, was, der hat mir dann diesen Stapel Entschuldigungen da in die Hand gedrückt und meinte, setz sie gut ein, schau dir so gut drauf. Ja. Also das heißt, das war doch ein sehr krasser Wendepunkt in deinem Leben, ne?
Ja.
Und ja, wie war das dann danach? Also du hast gesagt, du hast ein Kind bekommen, eine kleine Tochter.
Genau.
Und wie ging es dann weiter? Also was hast du dann für dich herausgefiltert? Wie willst du leben? Und wie kriegst du das auch heute hin?
Also das Thema im Kind ist ja noch viel, also ist ja erst letztes Jahr sozusagen dazugekommen. Also es war schon jetzt ein paar Jahre dazwischen. Und das ist halt auch so das Thema gewesen von, wir hatten einen Kinderwunsch und gleichzeitig war für mich klar, ich muss auf mich achten und ich kann das nicht machen, weil mein Partner jetzt so einen großen Wunsch schon hat, ihm zuliebe jetzt schon machen, sondern ich muss da einfach auch gut für mich achten und muss da vielleicht auch vertrauen, dass es dann klappt, wenn es klappen soll. Und also das ist auch dieses Loslassen ist, glaube ich, etwas, das da irgendwie auch nochmal ganz wichtig war und Vertrauen, dass das schon klappen wird, weil vorher, glaube ich, war auch ein großes Thema eben Kontrolle da. Und und in das Bekannte reingehen, deswegen hatte ich ja auch erstmal Kirchengemeinde gemacht, weil das kannte ich ja von zu Hause, weil mein Vater auch Kirchengemeinde gemacht hat. So. Dann habe ich jetzt aber was komplett anderes dann ja ausprobiert. Und In meiner letzten Stelle war ich an einer Schule tätig und ich habe einfach gemerkt, ich liebe es, eben so in Einzelgesprächen oder generell in Gesprächen mit Menschen zu treten. Ich liebe das Netzwerken mit Arbeitgebern in der Umgebung und ich mag es, so meine festen Arbeitszeiten zu haben. Das habe ich da definitiv gelernt und ich bin ja auch sehr lange in dem Vertrauen gewesen, dass ich in diese Stelle zurückkehren werde. Das war dann aber leider nicht mehr möglich, weil hier die Förderungen für die Stelle gestrichen wurden. Und das ist wie bei so vielen präventiven Stellen im Moment leider so, dass das eben gestrichen wurde. Und dann ist das weggefallen und es war dann klar, nach meiner Elternzeit kann ich nicht zurückkehren. Und dann war für mich so die Frage, wie finde ich einen Job, der annähernd so toll ist wie das, was ich vorher gemacht habe, mit dem ich dann auch zufrieden bin und wo ich dann auch meine Stärken gut einbringen kann. Und da hatte ich dann jetzt sehr viel Zeit in der Elternzeit darüber nachzudenken und habe dann für mich den Entschluss gefasst, dass ich den Schritt in die Selbstständigkeit wagen möchte, weil ich der Meinung bin, dass das gut zu mir passen würde. Also auch dieses Selbstbestimmte, weil auch dieses, ich habe es ja am Anfang auch schon mal gesagt, dieses Thema Werte mir ja total am Herzen liegt. Und es ist auch nicht immer umsetzbar von Arbeitgebern und es entspricht nicht meinem Anspruch. Und deswegen war das dann auch so für mich so ein Mitgrund. Ich möchte es zumindest probieren und wenn es nicht funktioniert, kann ich mir immer noch einen Arbeitgeber suchen, der dann passend ist und aber so kann ich jetzt einfach mal die Chance nutzen, wenn ja klar ist, ich kann in diese Stelle nicht zurückgehen, dass ich erstmal für diesen Traum kämpfe, mir so einen Arbeitsplatz zu schaffen, in dem ich mich wohlfühle und da, wo ich auch eben für mein Kind da flexibler agieren kann, wenn es mal krank wird, weil ich wohne jetzt in einer Kleinstadt, ne? Und es ist klar, ich müsste weitere Strecken fahren für eine Arbeitsstelle im Bereich Arbeit, weil ich gerne wieder also in diesem Thema Beruf, Arbeit gerne ja bleiben wollte. Und ja, deswegen.
Ja, das kenne ich auch. Ich bin ja damals auch, da war meine Tochter 7 oder 8 und dann sind wir hier runtergezogen nach Lindau. Und das, vorher habe ich immer in großen Städten gewohnt und Lindau ist halt ziemlich klein. Und dann sind wir hier auf die Insel gezogen. Und da war die Kinderbetreuung einfach eine komplett andere Situation als auch in NRW.
Ja.
Also es war eigentlich klar, dass hier ein Elternteil zu Hause ist oder nur halbtags arbeitet. Und dann dachte ich so, ja, wie soll das funktionieren? Ja, also deswegen bin ich auch in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich dachte, okay, ich muss irgendwie Rahmenbedingungen haben, dass ich für mein Kind da sein kann, für mich selber aber auch noch, ja, und gleichzeitig aber das Geld reinkommt. Und das ist dann die Selbstständigkeit geworden. Ja.
Ja.
Wie machst du das mit den Herausforderungen als Mama und Selbstständige? Wie kommst du da so zurecht?
Also ich würde sagen, im Moment komme ich sehr gut damit zurecht. Ich bin ja auch immer noch in so einer Übergangsphase. Ich glaube, das ist gerade bei mir auch was ganz Besonderes. Meine Tochter ist ja jetzt erst in die Kita gekommen, zum Beispiel, die ist ja noch ganz klein. Und ich habe mich dann jetzt ja erstmal in der Elternzeit heraus nebenberuflich selbstständig gemeldet bin dann noch in diesem Prozess des Findens. Und was vielleicht auch ganz spannend ist, vielleicht ermutigt das ja auch Menschen, wenn ich das jetzt mal so offen erzähle. Also aus meiner letzten Stelle heraus war es dann ja so, dass ich nicht zurückkehren konnte und dann ist mein Arbeitsvertrag ausgelaufen und es ist jetzt klar gewesen, nach der Elternzeit muss ich in die Arbeitslosigkeit. Und das war nochmal so eine andere Situation für mich, also aus der Krankheit heraus sozusagen, aus der Elternzeit heraus. Und ich habe mich halt viel damit auseinandergesetzt, was es da für Fördermöglichkeiten gibt, wenn ich mich selbstständig mache und gleichzeitig arbeitslos bin. Und da bietet ja die Agentur für Arbeit echt viele Möglichkeiten an. Also es gibt ja diesen AVGS-Gutschein, den kann man ja einlösen für Weiterbildungen, aber auch für so ein Gründungscoaching. Mhm. Und da bin ich ja tatsächlich gerade im Prozess, den zu beantragen.
Ach super.
Um mir da Unterstützung zu holen, weil da wird ja gemeinsam ein Businessplan geschrieben. Und ich glaube, dass das nochmal eine ganz andere Richtung geben kann und eine ganz andere Sicherheit, wenn ich da diesen Plan mal geschrieben habe, der dann gefühlt auch von der Agentur für Arbeit dann abgesegnet wird durch dieses Coaching. Und es sind ja externe Bildungsstätten, oder wie man es jetzt nennen mag, die das dann anbieten. Das macht ja nicht die Agentur für Arbeit selbst, aber die gibt eben diese Gutscheine raus, über die das dann bezahlt wird. Und dann kann man auch so ein Gründungscoaching beantragen. Und
Super,
das
ja.
ist jetzt so mein Plan gerade. Und das darf sich gerade alles parallel entwickeln. Also manchmal funktioniert es besser. Dann auch dieses Selbststrukturieren ist ja auch so ein Thema, ne? Manchmal funktioniert das ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter. Aber was ich, glaube ich, durch mein Burnout auch nochmal gelernt habe, durch die Zeit vorher, wo ich auch sehr viel mit Kontrolle gearbeitet habe, ist, dass ich da mehr vertrauen darf und loslassen und natürlich mir eine Struktur drumherum aufbauen muss, weil ich das brauche und gerne mag. Aber das muss ich nicht sofort haben. Das darf ja kommen. Das brauche ich nicht nach einer Woche haben, auch nicht nach
Ja.
ein, zwei Monaten. Das entwickelt sich und darf sich dann ja auch weiterentwickeln.
Auf jeden Fall, das hört auch nie auf,
Ja, eben.
diese
Lebenslanges
Entwicklung.
Lernen.
Ja, tatsächlich. Und nochmal kurz zu diesem AVGS-Coaching. Das ist schön, dass du das sagst, weil das sagt einem nicht unbedingt jeder Arbeitsberater oder Beraterin, ne? Also das heißt, da kann man auch selber sagen, Mensch, ich hätte gerne so ein AVGS-Coaching. Und das sind auch so 1-zu-1-Coachings. Ich habe die selber auch mal gegeben. Und man kann sich den Coach auch selber aussuchen. Ja, weil oft kriegt man so einen Flyer in die Hand gedrückt von irgendeinem Coach, den die da halt so rumliegen haben. Also ich meine die Flyer. Und den muss man aber nicht nehmen. Man kann sich selber bundesweit da jemanden aussuchen, der zu einem passt. Ne? Und
Ja,
es gibt auch die
absolut.
Möglichkeit, das nochmal zu verlängern, weil manchmal werden nur 10 oder 20 Stunden bewilligt und man hat aber, und das weiß ich jetzt nicht so genau, aber schon so echt viel Anspruch, also 40, 50 Stunden oder so.
Also ich habe da auch noch mal nachgefragt und das, also beim AFA, also bei dem Gründungscoaching sind in der Theorie bis 120 Stunden möglich. Die müssen
Wow.
dann natürlich innerhalb von 2 Monaten so quasi umgesetzt werden. Diese, also so
Ja,
120,
mach
45
mal.
Minuten, Stunden, so, das ist dann ja auch echt ein Vollzeitjob, wenn man sich da so überlegt, ne? Aber das ist alles letztendlich so machbar und man kriegt da eben diese Unterstützung. Und was ich auch noch mal da ergänzend sagen möchte, oftmals bekommt man ja diese Flyer, die du gerade benannt hast, in die Hand gedrückt, die lokalen Menschen, so,
Ja.
ne? Aber es gibt ja auch ganz viele bundesweit, die digital beispielsweise arbeiten. Du kannst ein Online-Coaching machen. Das ist auch
Ja.
etwas, das ich für mich gewählt habe, weil ich für mich gemerkt habe, es ist für mich wesentlich entspannter, wenn ich jetzt nicht auch noch die Fahrzeit habe
Ja,
in die nächste
voll.
Stadt sozusagen. Dann spare ich mir quasi, also sag ich mal, diese 1 Stunde hin und zurück in die nächste Stadt und dann noch Kind in Kita bringen und wieder abholen und so weiter. Die kann ich mir sparen und nutzen und aktiv dran arbeiten, um dann vielleicht meinen Businessplan dann wirklich fertigzustellen, als dass ich dann eben dann die Fahrzeit habe.
Ja, total gut. Ja. Und jetzt hast du ja auch im Oktober was ganz Tolles auf die Beine gestellt,
Genau.
den
Ja.
Kongress. Kannst du vielleicht noch mal erzählen? Neustart mit
Natürlich.
dem Herzkongress. Ich war ja auch eine Glückliche,
Ja.
die eingeladen war als Speakerin. Vielen Dank nochmal.
Genau.
Ja, wie kamst du da drauf? Und was, also vielleicht erzählst du ein bisschen, wie du darauf kamst, wie das überhaupt war, sowas Wahnsinniges aufzubauen und
Ja.
dann auch, was jetzt so danach passiert ist.
Genau, gerne. Also, ich habe ja schon gesagt, ich habe vor allem Übergang Schule-Beruf gearbeitet und ich habe für mich gemerkt, das ist ein Thema, das mir total am Herzen liegt. Also ich habe für mich gemerkt, dass dieses Thema ebenso Mütter betrifft und viele Erwachsene und dieses Thema Berufsorientierung wird dann ja nie genannt. Es heißt dann immer Karrierecoaching. Und bei
Ja.
Karrierecoaching haben doch ganz viele dieses Bild im Kopf von der Frau oder dem Mann, die jetzt einfach voll die geile Karriere hinlegen möchte, mit keine Ahnung wie viel Gehalt und was weiß ich alles. Aber Berufsorientierung mag ich so gerne als Formulierung, weil es auch noch mal mehr beinhaltet. Ich darf suchen und schauen, was ist für mich stimmig. Und ich habe für mich, also dann für mich klar war, ich möchte Selbstständigkeit ausprobieren, weil ich habe vorher wirklich alle Jobportale durchgescrollt. Ich habe mir angeguckt, was gibt es da alles. Und es war einfach nichts Passendes dabei. Und dann dachte ich mir, ich scheiße jetzt drauf, ich probiere es zumindest aus. Und habe mich dann geguckt, was es da für Möglichkeiten gibt. Und wie das so ist, bin ich über Instagram-Werbung dann auf einen Coach gestoßen. Also. Und werde auf die Jennifer Pepper und habe mich dann da eben mir gedacht, also ich mag ihr Konzept, also sie sagt quasi in die Sichtbarkeit kommen durch einen Online-Kongress und dann eben auch sein Programm dann eben auch bewerben können und in die Umsetzung kommen. Und ich habe mir dann so gedacht, okay, ich habe ein bisschen Geld auf der Seite, das möchte ich gerne für eine Weiterbildung oder irgendetwas investieren. Das haben mal meine Großmutter, meine Urgroßmutter tatsächlich noch erspart.
Wow.
Und ich habe gedacht, dass wenn, dann möchte ich das für was, das mich persönlich weiterbringt, nutzen, weil dafür war es auch gedacht. Und habe mir dann gedacht, ich nehme das Geld für dieses Coaching, für dieses Mentoring-Programm, das ein ganzes Jahr geht eben, da bin ich jetzt auch quasi noch drin, wo ich dann eine Anleitung, also wo ich dann viele Fragen stellen kann, was es auch bedeutet, wenn man sich online selbstständig macht, weil für mich klar war, ich möchte gern online arbeiten vorrangig und mochte die Idee mit einem Online-Kongress. Ich dachte mir, oh, das klingt richtig cool. Ich war zwar noch nie bei einem, aber klingt richtig spannend. Vielleicht für Leute, die nicht wissen, was das ist, kann ich ja noch mal gerade erklären.
Ja, gerne.
Ein Online-Kongress ist eben wie so eine Veranstaltung, die über mehrere Tage geht, wo dann Interviews freigeschalten werden, die dann immer für 24 Stunden verfügbar sind. Und mein Kongress ging jetzt zum Beispiel 5 Tage lang und dann waren jeden Tag Videos verfügbar für 24 Stunden kostenlos. Und wenn man so merkt, okay, ich möchte den Input länger behalten oder ich komme nicht mit, aber ich merke, das Thema ist gerade voll wichtig für mich, dann kann man auch sowas wie ein Kongresspaket kaufen, wo dann auch noch Bonussachen mit drinnen sind und wo dann auch noch mal, wo man dann nochmal anders in die Tiefe gehen kann und auch die Videos quasi länger verfügbar hat. Das ist schon super praktisch. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Teil wird von Prävention in den nächsten Jahren, weil eben vieles flöten geht, vieles auf private Anbieter umgestellt wird und nicht immer alles gegeben werden kann. Und das ist eben eine super Form, um sich weiterzubilden und zu schauen, wie geht es eben für einen weiter. Ich habe dann für mich gesagt, okay, Neustart mit Herz ist mein Thema. Für alle Menschen, die beruflich neu durchstarten und ihren eigenen Weg gehen wollen. Das war so mein Kongresstitel und habe dann eben Menschen gesucht, die ich interviewen kann und bin darüber auf dich gestoßen zum Beispiel. Aber ich habe auch ganz andere Menschen dazugeholt, auch zum Thema Finanzen. Ich habe dann andere Karrierecoaches, Live-Design-Coaches und so weiter habe ich da eben angefragt und tatsächlich habe ich 24 Experten gefunden, die zugesagt haben, Super. Die dann alle beim Kongress als Sprecherinnen und Sprecher dabei waren. Und ja, und dadurch habe ich jetzt irgendwie ein riesiges Projekt auf die Beine gestellt, wo ich mich auch irgendwie dann komplett verschätzt habe. Das ist ja dann oft so, wenn man etwas zum ersten Mal macht, dann denkt man sich so, ach, ich habe ja noch Zeit und dann kommen irgendwie Dinge dazwischen, dann fokussiert man sich vielleicht auf die falschen Themen und am Schluss, kurz vor Beginn, dann ist da noch so ein Berg zum Erledigen. Das habe ich auch erlebt. Ich muss sagen, dass es sich absolut gelohnt hat. Ich habe 1200 Menschen knapp erreicht mit dem Thema.
Wow.
Und ich kriege auch immer wieder E-Mails mit Rückmeldungen dazu, dass sie sagen, boah, das war genau zur richtigen Zeit, das hat mir so gut getan. Dieser und jener Tipp, der war einfach so gut. Und darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich habe aus jedem Interview wirklich was gelernt. Es gab dann echt Menschen, die sich alle Videos angeguckt haben, ne? Das ist ja, je nachdem, welcher Lebenssituation bist, hast du dann ja die Zeit, weil ich habe ja wirklich jeden Tag 5 Videos ja dann quasi freigeschaltet und das sind ja dann noch so, weil die Videos ja circa eine halbe Stunde lang waren, 2,5 Stunden, ne?
Ja, oder man hat halt dieses Paket gekauft und konnte das dann selber sich einteilen.
Ja, genau. Und das war halt voll super, weil dadurch konnte ich auch nochmal schauen, okay, mit dem Thema, das ich gerade anbiete, ist das gerade ein Thema, das Relevanz ist? Und das habe ich definitiv gespürt und auch Feedback dazu bekommen. Ich konnte dann am Schluss auch eine Umfrage machen und konnte dann auch nochmal gucken, ob das, was ich geplant habe, jetzt anschließend zu machen, ob das dann so stimmig ist. Genau.
Und schön.
Ja, jetzt habe ich mir wirklich die Zeit nach dem Kongress, bin ich ein bisschen ruhiger angegangen. Also der Kongress war ja Mitte Oktober. Und erstmal ein bisschen ruhiger angegangen und jetzt plane ich sozusagen ein Webinar zu machen und dann eben für einen Folgekurs quasi, der auch auf dem Kongress aufbaut, dann Super. Darüber dann einzuladen.
Und würdest du nochmal so einen Kongress machen?
Ich war ja am Anfang voll motiviert und dachte mir, ja, ich mache das jetzt 2-mal im Jahr und so weiter. Und habe dann aber gemerkt, das ist echt viel Arbeit. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, wie viel möchte ich denn auch tatsächlich an Arbeitsstunden pro Woche arbeiten? Wie viel kann ich auch arbeiten? Das ist jetzt ja auch nochmal. Und da habe ich dann eben so für mich gemerkt, ich glaube, 2 Millimeter ist zu viel, aber ich hätte auf jeden Fall Lust, noch einen zweiten zu machen. Ich kann mir so vorstellen, so im Abstand von einem Jahr sowas wieder zu machen. Aber vielleicht entwickelt sich es ja auch anders, wer weiß. Ich möchte da offen bleiben und mich da jetzt nicht festlegen. Aber ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen, weil was ich auch so schön fand an der Arbeit, war einfach diese Vernetzung mit den Sprecherinnen und Sprechern. Mhm. Also, dass ich dann mit dir ins Gespräch gekommen bin und dass man dann irgendwie dann auch sich dann jetzt hier zum Beispiel im Podcast austauschen kann oder auch, dass man dann auch nochmal ganz anders Fragen stellen kann. Da waren auch Leute dabei, die so meinten, ja, wenn du mal Fragen hast, melde dich gerne. Und wo ich gemerkt habe, das war sowas Kooperatives. Und da habe ich mich so wohl gefühlt, weil, ja, ich bin so ein Harmoniemensch. Und dann zu merken, okay, es geht jetzt nicht großartig um Konkurrenz, sondern wir unterstützen uns gegenseitig, weil wir eine gemeinsame Mission haben, dass Menschen einer Arbeit nachgehen, die ihnen entspricht, die ihnen Freude bereitet, in denen es ihnen auch gut tut. Weil ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiger Indikator auch für ein gutes Leben, einer Arbeit nachzugehen, die einem entspricht. Und ja, dann irgendwie Menschen zu finden, die dann so die gleiche Mission haben, war total schön.
Schön. Was würdest du denn so an Tipps rausgeben für Menschen, die jetzt vielleicht in dieser Situation sind, sich möglicherweise noch nicht ganz trauen, den alten Job loszulassen, aber schon in dem Gedanken drin sind, wer weiß, was gibt es denn da noch und vielleicht zieht sie woanders hin, also diesen Übergang auch zu schaffen.
Ja, also als ersten Tipp würde ich definitiv geben, mal in sich hineinfühlen, wie geht's mir, wenn ich zur Arbeit gehe und wenn ich nach Hause komme sozusagen. Also man kann ja erschöpft sein nach der Arbeit und man kann erschöpft sein nach der Arbeit. dieses positive Erschöpfen, wo man sich denkt, boah, ich habe was geschafft und kann das jetzt aber auch gut loslassen sozusagen. Oder dieses, ich bin komplett erschöpft, weil ich genervt bin von meinem Chef, ich bin genervt von der Arbeit, der ich nachgehe, ich fühle mich da nicht mehr wohl. Und ja, wenn du merkst, dass schon seit, also wenn da jemand ist von den Zuhörerinnen und Zuhörern, die das irgendwie schon länger in sich tragen, dass sie da so genervt sind und einfach diese Dauererschöpfung haben, dann kann ich definitiv empfehlen, da mal weiter, also da in die Tiefe zu gehen und ja, also und vielleicht nochmal in sich hineinzufühlen, was sind denn Tätigkeiten, die mir Spaß machen, die mir Freude bereiten und was gab es denn vielleicht mal früher so für Berufswünsche, so, ne, die man übergangen hat, weil ein Elternteil gesagt hat, du solltest das werden. Gibt es ja viele, die dann einen Beruf gewählt haben, weil man was Ordentliches lernen soll beispielsweise.
ja, das stimmt.
Und da nochmal in sich hineingehen und mal dem nachfühlen und vielleicht dann auch mal dieser Tätigkeit nachgehen, was weiß ich, wenn ich gerne male, dann irgendwie was malen und dann nochmal gucken, wie fühlt sich das an und dann darüber mal nachgucken, was gibt es denn überhaupt für Jobs, die in diese Richtung gehen. Und da kann ich halt auch sagen, da hat die Agentur für Arbeit ja eigentlich auch richtig coole Plattformen. Also da gibt es ja die Seite Berufe.net. Da kann man auch mal, was weiß ich, eine bestimmte Tätigkeit eingeben und dann kommt, oder einen bestimmten Job und dann zeigen die oft auch ähnliche Jobs an und was für Qualifikationen braucht man da und so weiter. Sich einfach mal so auf das Experiment einlassen. Man muss ja noch nicht das gewohnte Umfeld verlassen, aber sich mal aufs Experiment einlassen und schauen, was da kommt. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, weil es ja auch einfach so eine sensible Phase ist, ist es total gut, sich da auch Unterstützung zu holen. Wirklich Unterstützung zu holen von jemandem, der da mehr in der Thematik drinnen ist, weil das echt überfordernd sein kann, was es da alles an Vielfalt an Jobs gibt. Weil ich habe das bei den Jugendlichen ja auch schon erlebt, die waren überfordert, weil was dann früher ein Automechaniker war, kannst du dir, oder ein Mechaniker, kannst du jetzt so differenzieren und dann schauen, wo gibt es denn was und wie funktioniert das, wie was gibt es da alles und da einen Durchblick zu behalten, ist gar nicht so leicht und sich da auch mal zu gönnen, eine Unterstützung mit jemandem, der mit einmal so diese Fragen durchgeht und dann auch ein bisschen mehr im Thema drinnen ist und da eben auch Tipps geben kann. Ne?
Ja, super, ja.
Und auf jeden Fall, was ich auch mal einen sehr super spannenden Tipp fand, war, wenn man merkt, boah, ich möchte einen neuen Job machen. Ich traue mich aber nicht, mich zu bewerben. Dann sich einfach mal auf einen Job zu bewerben, auf den man eigentlich gar keinen Bock hat, um einfach mal ein Bewerbungsgespräch zu testen. Fand ich einen super Tipp tatsächlich, weil muss man natürlich die Zeit dafür haben, aber ich fand, das war ziemlich ein guter Tipp, weil es hat ja viel mit den eigenen Ängsten zu tun, weswegen man vielleicht auch in einem Job drinnen bleibt. Dieses Sicherheitsbedürfnis, das hängt ja oft mit unserer Angst zusammen, und wenn wir uns dieser Angst also wenn wir diese Angst ein bisschen herausfordern in dem Sinne, indem wir mutig sind und die Angst einfach auch mitnehmen, dann braucht man manchmal so kleine Schritte und nicht gleich das Erstbewerbungsgespräch und den Traumjob sozusagen, und dann ist man überfordert, weil man ja einen guten Eindruck machen möchte und dann lieber so kleinschrittig gehen, um sich da auch innerlich da so eine Sicherheit für sich zu entwickeln.
Ja, sehr schöne Tipps, vielen Dank. Also mir ist das auch mal irgendwann passiert, da hat mich eine Frau angeschrieben oder angerufen und wollte in eine bestimmte Richtung beruflich sich entwickeln, wusste aber nicht und war ein bisschen unsicher und so, und hat mich dann gefragt, ob wir uns nicht mal treffen können. Und dann, sie hat sich mit verschiedenen Leuten getroffen und da mal reingehört, wie arbeiten die denn? Mhm. Ja, weil man sieht dann vielleicht den Arbeitstitel und kann sich da nicht so viel drunter vorstellen. Und dann hat sie da so reingehört. Das war richtig cool, fand ich.
Absolut. Das ist auch eine ziemlich wichtige Sache. Du darfst auch als erwachsene Person mal in einem Job hospitieren.
Ja, genau.
Also es gibt natürlich Bereiche, die sind sensibel. Da möchte ich nicht sagen, da sollte man es machen. Da ist besser mal nachfragen und einfach mal eine Person interviewen dazu. Mhm. Absolut. Aber es gibt auch Bereiche, da darf man mal reinschnuppern. Ja. Also da viele Bereiche sind super dankbar dafür, wenn mal jemand sagt, ich habe Interesse, ich will mir das mal angucken, und sind auch sehr offen für.
Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass man nie zu alt ist, tatsächlich, um immer wieder diesen Abgleich innerlich zu machen. So, bin ich, geht's mir gut, bin ich okay, ja, bin ich glücklich vielleicht sogar oder eben nicht. Ja, und was ist, wenn das nicht ist? Ja, dann, ich höre immer wieder, naja, ich habe noch 8 Jahre zur Rente, das schaffe ich dann noch, ne? Und dann denke ich mir, 8 Jahre willst du das jetzt noch so machen, um Gottes Willen, ja? Weil die setzen ja auch ihre Gesundheit aufs Spiel und so weiter, ja? Und genauso andersrum, also ich war, glaube ich, mit meinem ersten Studium fertig, da war ich 22 und dann hätte ich gerne noch was anderes studiert. Und dann habe ich mir aber, und woher auch immer dieser Glaubenssatz kam, mit 22 bin ich jetzt zu alt. Ja, wo ich heute nur noch lachen kann.
Hört man auch selten.
Nee, ich muss jetzt arbeiten, ne? Ich muss jetzt in die Arbeitswelt und einen Vollzeitjob machen und natürlich Vollzeit wegen der Rente und so. Und nochmal studieren geht nicht, ich bin zu alt mit 22. Und dann denke ich mir, so ein Quatsch, ja. Also deswegen kann ich jung und alt da wirklich nur motivieren, da auch echt reinzuspüren, ne?
Definitiv. Und jetzt, wo du gerade hier auch das Thema Studium sagst, es gibt ja auch, also was ich jetzt ganz viel erlebe, auch in der sozialen Arbeit beispielsweise, man kann auch in sozialen Beruf beispielsweise einsteigen ohne eine Ausbildung und dual parallel die Ausbildung machen. Ja, genau. Das macht jemand, der gerade eine Ausbildung startet, auch nicht anders, sozusagen. Und das kann man auch später machen. Ich kenne auch Leute, die dann noch sagen, okay, ich stehe mitten im Berufsleben, aber ich merke, es ist nicht das Richtige. Man kann das immer noch machen. Total. Und absolut. Und ich weiß, dieses Thema Rente ist so ein großes Angstthema. Und ich glaube auch vor allem jetzt für diese Generation, also man sagt ja irgendwie habe ich letztens gehört, dass dieses Thema Rente einfach ohnehin für die Generation zwischen 20 oder 25 und 50 ja sehr unklar ist. Ja, kann man so vergessen. Und ich glaube, es ist ohnehin notwendig, sich da Alternativen zu überlegen und zu schauen, was es da für alternative Konzepte auch gibt. Also sich mal wirklich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen und dann vielleicht auch mal mit dem Thema investieren. Deswegen habe ich das in meinem Kongress auch mit reingenommen, weil man kann einen tollen Job haben, denn erfüllt, aber wenn man merkt, okay, es reicht nicht für die Rente und das sind vielleicht meine Träume, die ich für die Rente habe, dann ist es ja trotzdem gut, sich zu überlegen, wie komme ich da hin und vielleicht auch nicht in der Rente, sondern vielleicht auch vorher sozusagen das Leben auch zu genießen, weil letztendlich du weißt ja nicht, wie dein Leben verlaufen wird. Wirst du, wie du gesagt hast, 8 Jahre bis zur Rente. Was ist denn mit deiner Gesundheit? Bist du dann in 8 Jahren so abgearbeitet, dass du so Schmerzen hast, dass du nicht die Dinge machen kannst, die du gerne gemacht hättest,
Ja,
sozusagen, die du
genau.
immer in der Rente machen wolltest? Und das ist auch der Punkt, warum ich mich jetzt selbstständig versuche zu machen, weil ich mir denke, in 10 Jahren werde ich mich ärgern, wenn ich es nicht probiert habe. Und dieses, auch wenn das so ein Kartenspruch ist, du lebst nur einmal, also you only live once, sozusagen, aber letztendlich haben wir immer die Wahl, wie wir es gestalten wollen. Und natürlich, viele Dinge können wir nicht wählen. Die sind Umstände, die können wir nicht verändern. Wir haben aber immer die Möglichkeit, kreativ zu denken und zu schauen, wie kann ich da trotzdem hinkommen oder was gibt es da so für Varianten, die mir auch entsprechen würden. Da bin ich fest überzeugt, da haben wir immer die Wahl.
Ich habe irgendwann mal so ein sehr schönes Buch gelesen vom Robert Kötter. Den habe ich auch mal in Bonn persönlich kennengelernt. Und der hat, das Buch heißt Design Your Life, also wie mein Podcast. Und da drin ist eine schöne Übung. Da sollte man sich erstmal überlegen, was sind denn die Rahmenbedingungen, die jetzt gerade bei mir relevant sind oder die relevant werden sollen, ja, die ich mir wünsche. Also wie will ich leben? Was sind die Rahmenbedingungen, die vielleicht so Muss-Charakter haben, wie du sagst, ne, die kann ich nicht verändern. Vielleicht habe ich 1, 2, 3 Kinder oder so oder was auch immer, ja. Aber es gibt immer Rahmenbedingungen, die ich mir auch dazu bauen kann oder eben abbauen kann. Und dann da drin, innerhalb dieser Rahmenbedingungen, kann ich mir die Frage stellen, was du ja auch sagtest, was macht mir Spaß, was macht mir Freude, und wirklich groß unterstrichen nochmal, was kann ich gut? Weil vielmals wird nur drauf geschaut, was kann ich gut? Und nicht, was mache ich und was mache ich gerne. Ja, also diese Kombi ist so wichtig. Und ja, also das kann ich nur noch mal, kann ich auch gern verlinken, das Buch. Das ist wirklich ganz cool geschrieben, ja.
Ja, absolut. Das klingt nach einem sehr praktischen Buch, also praktisch angehaucht mit so guten Reflexionsfragen und so. Das ist ja immer mega. Und ich kann das auch nur unterstreichen, weil nur weil man etwas gut kann, bedeutet das ja auch nicht, dass du da immer drin bleiben musst. Du darfst dich auch weiterentwickeln und in etwas anderem gut werden. Und nur weil du gut darin bist, heißt das nicht, dass das eben, also, was weiß ich hatte im Kongress mit irgendjemandem drüber, ich weiß schon gar nicht mehr mit wem, auch darüber gesprochen. Was bringt dir das, wenn du dann voll der Spezialist in Excel bist und du denkst dir, boah, wie langweilig ist das denn? Und dann bist du voll unzufrieden, aber du kriegst immer die gleichen Aufgaben, weil du der Spezialist in dem Bereich bist.
Ja,
Beispielsweise.
super.
Und du gibst niemanden, vielleicht gibt es aber einen Kollegen, der hat voll Bock, sich da reinzuarbeiten. Und du nimmst ihm die Chance, sich da reinzuarbeiten, weil du ja der Spezialist bist. Weil du nicht kommunizierst, dass es dir eigentlich keine Freude mehr
Ja.
bereitet. Oder man kann ja auch innerhalb des Arbeitsfeldes ja auch einiges beschreiben. Man kann ja auch sagen, was weiß ich, boah, jetzt habe ich viel mit Excel gearbeitet, aber eigentlich will ich gerne mehr was weiß ich, also mit Menschen arbeiten. Ich will mehr ins Personalwesen beispielsweise. Und dann kann man ja mal gucken und ins Gespräch gehen und dieses Verhandeln üben. Und ich glaube, das trauen wir uns oft gar nicht. Und dann bleiben wir lieber in unserem sicheren Kokon und sind unzufrieden. Und das ist ja eigentlich total schade, weil
Auf jeden Fall, ja. Und ich
da.
glaube, das ist halt oft die Kommunikation, die man traut sich vielleicht selber nicht, das zu kommunizieren und andere werden mich nicht entdecken in meinen Wünschen, ja, weil wenn ich es nicht sage.
Ja, absolut. Und was mir dazu auch einfällt, nochmal, ist das Thema Kündigen. Das ist ja auch so etwas. Viele trauen sich ja aus Loyalität nicht zu kündigen. Und das gibt so einen inneren Konflikt. Und ich kann auf jeden Fall sagen, ich glaube, ich habe bis jetzt in jeder einzelnen Kündigung, die ich selber gemacht habe, geheult. Gerne auch mal vor dem Arbeitgeber. Das war mir voll unangenehm. Aber es war ja letztendlich auch ein Zeichen davon, dass ich es gerne gemacht habe, dass ich die wertschätze, dass die mir wichtig sind, aber dass ich merke, dass es anders weitergehen darf. Und das ist halt schon echt schwierig. Aber manchmal, wenn man dann zu lange dann das nicht macht und rauszögert, kann das ja Konsequenzen haben, die für einen voll unangenehm sind. Dann gibt es den Job nicht mehr, den ich gerne machen möchte, beispielsweise. Dann hat den jemand anderes bekommen. Dann,
Ja, klar.
weil ich mich nicht getraut habe, mich zu bewerben aus Loyalität. Oder ich bin im Job drin geblieben, der einfach auch nicht zu mir passt und einfach nicht die passenden Rahmenbedingungen hat. Und ich konnte nicht die Dinge machen, die ich gerne machen möchte in meinem Leben.
Ja, oder auch zum Beispiel, wenn du ein, also bei mir war das damals, ich hatte dann irgendwann meine Tochter und im Entwicklungsdienst gab es damals nicht die Möglichkeit, Elternzeit zu nehmen, obwohl es ein
Ui.
deutscher Vertrag war. Ich habe es nicht so ganz verstanden, aber ich hatte auch keine Energie oder Lust darauf, das einzuklagen. Und dann war für mich klar, ich will nicht diese zarte erste Zeit meines Kindes und mir verpassen. Ja, stell dir vor, du gehst dann wieder in diese Vollzeitarbeit und hast natürlich, ich in Uganda, wir hätten locker ein, zwei Nannies haben können und so weiter. Also das hätten wir alles organisieren können. Aber mir ging es ja darum, ich will mein Kind kennenlernen, ne? Und ich will mich auch selber erholen. Das war ja auch alles anstrengend. Und dann habe ich einfach gekündigt. Und das habe ich einfach gemacht, weil die Priorität war mein Kind. Und da haben viele mir die Rückmeldung gegeben, ja, aber das kannst du doch nicht einfach machen. Und was willst du denn dann machen? Und was ist dann der Plan? Und wann gehst du wieder arbeiten? Und dann dachte ich, huiuiui, was kommt da denn jetzt alles, ja? Also diese Kraft auch zu haben, das zu spüren oder zu erkennen, die Entscheidung zu treffen, das zu tun. Und dann aber auch diesem Gegenwind, wenn er denn kommt, auch dann zu halten, ja? Ist gar nicht so leicht.
Ja, absolut. Und das ist ja dieses, wenn wir so eine Entscheidung treffen, zum Beispiel, ich möchte also mir ist das jetzt wichtiger im Leben, ich möchte einen neuen Job starten, ich möchte da etwas komplett Neues beruflich wagen, beispielsweise. Wenn man dann so diese innere Entscheidung getroffen hat, kann man ja, weil es ja auch so eine kleine Pflanze ist, ja auch leicht ins Wanken kommen, wenn jemand den falschen Satz dazu sagt. Und da irgendwie beständig für sich zu bleiben, ist dann auch echt die Herausforderung und da sich selber treu zu bleiben. Ich glaube, wir sind da oft zu verkopft und dann hören wir viele Argumente, die dann dafür sprechen, dass man das dann doch weiterhin macht, auch wenn es irgendwie nicht mehr so stimmig ist, und bleiben dann da drin hängen, was ja letztendlich dann ja wieder voll schade ist, weil es daran hindert, dann ins Tun zu kommen, weil oft treffen wir eine Entscheidung und kommen dann aber nicht so ins Handeln rein. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, den ich vielleicht als Tipp weitergeben kann. Wenn du eine Entscheidung für dich getroffen hast, dann bleib da dran. Also das heißt nicht, dass das jetzt geradlinig alles super toll laufen wird, aber bleib da dran und geh in deinem Tempo deine Schritte und versuch da, also da eben dran zu bleiben.
Ja, auf jeden Fall. Und auch was du erwähnt hast mit diesem Pflänzchen. Ja, man sollte schon ein bisschen aufpassen, welches Umfeld darf denn da in die Nähe kommen von dem Pflänzchen, ja? Also,
Ja.
damit es nicht gleich platt gemacht wird.
Auf jeden Fall, das ist ein ganz großes Thema. Also es ist auch gut, sich mal kritische Stimmen anzuhören, definitiv. Aber wir haben immer auch selbst die Wahl, wem höre ich zu und wo muss vielleicht auch mal ein Ohr rein und ein Ohr raus. Beispielsweise, das können wir auch mitentscheiden. Und dieser Prozess, das ist ja eigentlich so das Spannende, wenn man so sagt, ich möchte so einen beruflichen Neustart wagen, ist ja letztendlich ein ganz großes Thema der Persönlichkeitsentwicklung. Also, ich finde, wenn wir so gerade darüber reden, dann merkt man das ja auch wieder total. Ja, lass nicht von jedem was einreden, sozusagen. Aber ja, das kann ich dir jetzt sagen, aber es bringt nichts, wenn die Person es nicht fühlt, vielleicht auch nicht einschätzen kann. Wem kann ich das gut erzählen und wem nicht? Wie gehe ich damit um, wenn ich Gegenwind bekomme und so weiter? Und das ist ja etwas, das sich ja langsam auch entwickeln darf.
Ja, genau. Und du bist ja natürlich auch geprägt von deinen ganzen Mustern, wie bist du erzogen worden, wie bist du aufgewachsen und so weiter. Das
Genau.
heißt, das kannst du ja auch nicht alles abstreifen, sondern das ist eine Reise, auf der du dich selber kennenlernen kannst und solltest. Und dann schaust, wie gehe ich damit um, wenn, oder was habe ich denn früher auch in meiner Kindheit so erlebt, ne? Wer hat mir da so Druck gemacht vielleicht? Oder wie muss ich funktionieren und was hat das mit mir heute zu tun? Oder auch
Ja.
nicht mehr zu tun? Ja, also das ist, glaube ich, nochmal ganz wertvoll. Und auch dieses Umfeld, also ich fange da auch bei mir an. Also ich möchte das Umfeld sein für andere, wie ich
Ja,
mir das
absolut.
wünsche. Ja, und dann kann ich mich erstmal fragen, was wünsche ich mir denn für ein Umfeld? Und so kann ich dann auch für andere bestmöglich da sein oder Vorbild sein oder einfach, ja, auch
Ja.
kritisch sein, aber wertschätzend.
Das geht definitiv auch beides gleichzeitig.
Ja, genau. Ja, das stimmt.
Ja. Und was mir auch noch mal so gerade kommt, ist, es ist halt auch so ein innerer, also wenn man sich da eben so weiterentwickelt und da vielleicht auch mal Gegenwind bekommt, heißt das nicht, dass dein Weg falsch ist. Es ist vielleicht eine kleine Herausforderung, die dazwischen gehört. Es ist vielleicht eine Form von Wachstumsschmerz, weil es gerade wehtut, weil du mit etwas konfrontiert wirst, was deiner Vergangenheit, was dir wehgetan hat oder was ganz lange schlimm war für dich. Aber es bietet auch immer die Möglichkeit, über sich hinauszuwachsen und dann auch das letztendlich loszulassen. Und das ist ja letztendlich auch ein Geschenk des Lebens, wenn dann so gewisse Dinge dann gehen dürfen.
Ja, oder wenn dir jemand sagt, ja, warum machst du das und sei doch mal zufrieden und dies und das, ja, also versuch dich so davon abzubringen, dann kann man sich ja auch die Frage stellen, wie viel hat das jetzt wirklich mit mir zu tun oder ist diese Person einfach so in ihrem Leben vielleicht in Angst oder vielleicht auch unzufrieden oder traut sich nicht, also wie viel ist das wirklich meins, ja, oder hat mehr mit der anderen Person zu tun?
Ja. Und das sind ja oft auch Ratschläge aus eigenen Erfahrungen und aus eigenen Glaubenssätzen, die ja nicht deinen entsprechen müssen, auch wenn das eine nahe Person ist.
Ja. Ja, so, ich würde gerne noch, ich meine, wir sind ja jetzt schon ein bisschen fortgeschritten hier mit unserer Zeit, aber ich würde gerne noch nach vorne schauen, wie können wir uns denn vorstellen, wie so dein Vision Board aussieht, ja? Also wo willst du noch hin? Was hast du noch vor?
Also wo will ich hin? Was habe ich noch vor? das sind gute Fragen. Also für mich ist ja gerade jetzt sehr stark im Fokus eben dieses Gründungscoaching und für mich ist es, also was habe ich vor, was plane ich eben in der Selbstständigkeit? Dann auch wirklich Fuß fassen zu können, da auch bleiben zu können und eben Menschen begleiten zu dürfen in ihrem beruflichen Prozess, Übergangsprozessen eben. Und ja, da eben da sein zu dürfen, Raum zu schaffen, wo die Menschen ermutigt werden und so weiter. Das ist ganz wichtig für mich. Und gleichzeitig ist so mein, also wo ich hin möchte, ist, dass eben, wenn meine Tochter krank ist, dass sie auch zu Hause bleiben kann ohne Stress und wir dann nicht, keine Ahnung, großartige Organisationssachen aufbringen müssen, sondern dass wir da eben auch einen guten Raum schaffen können langfristig. Das sind so, glaube ich, die Dinge, wo ich jetzt erstmal hin möchte. Das klingt vielleicht so klein diesmal. Weiß ich nicht. Also es ist also vielleicht groß oder klein, ich kann es nicht so genau sagen. Aber ich glaube, das sind so die Themen, die mich da gerade rumtreiben, wo ich hinkommen möchte und die mir da wichtig wären.
Und ich weiß auch gar nicht, ob es wichtig ist, ob das jetzt groß oder klein ist.
Ja, sondern, hast du recht. Ne? Also, ja, ich dachte mir, ist es nicht so nach der Smart-Methode, was ich gerade gesagt habe. Also, ich glaube, das war gerade, was so innerlich bei mir so hochkam, wegen groß und klein. Ja. Es passt nicht so ganz in die Smart-Methode, aber das ist ja auch in Ordnung.
Aber dafür passt es dann zu dir oder zu euch, ne?
Genau. Es soll zu mir passen, genau. Also, dass eben Arbeit und Leben so gut zusammenpassen, dass es eben stimmig zusammen ist, das wäre halt richtig schön.
Schön.
Genau. Ja. Das habe ich vor und eben auch, also ich möchte gerne so in Gruppencoachings auch arbeiten, dass ich da eben auch guten Fuß fassen kann. Ja, das sind so schön. Die Dinge, die geplant sind.
Ja, vielen Dank für die ganzen Einblicke und diesen Rundumblick auf dein Leben, in dein Leben, auf deine Arbeit und in die Tiefschläge und alles, was du noch vorhast. Also ganz lieben Dank, dass du heute hier warst.
Und Dankeschön, liebe Malte, für die Einladung und dass du mir diesen Raum gegeben hast, so von mir zu erzählen.
Sehr gerne.
Ja,
ich wünsche dir alles Gute. Und
ich dir auch.
Danke. Und wir verlinken gerne alles, was du mir noch bereitstellst und auch diese Buchtipps, die wir da irgendwo zwischendrin mal hatten.
Genau.
Ja, dann wünsche ich dir noch alles Gute. Mach's gut.
Ich dir auch. Du auch. Ciao. Ciao.
So, da ist die Folge auch schon wieder um. In dieser Folge mit Solveig ging es um berufliche Neuorientierung nach Pausen und Umbrüchen. Es ging um das Innehalten, Klarheit zu gewinnen, aber auch um den Mut, den eigenen Weg neu zu denken und dann auch zu gehen. Und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, die eigene Lebenssituation ernst zu nehmen, Prioritäten bewusst zu setzen, sich nicht mit allen alten Erwartungen oder fremden Maßstäben unter Druck zu setzen, also sich nicht zu viel reinquatschen zu lassen und zu schauen, was man selber wirklich will. Solveig hat auch gezeigt, dass berufliche Veränderungen kein Zeichen von Scheitern sind, sondern das ist das wahre Leben. So passiert es tatsächlich immer wieder. Und das ist ein Ausdruck von Entwicklung. Ja, was macht man dann aus den Situationen und wie bekommt man Orientierung? Ja, wie können wir uns dafür Zeit nehmen, unsere Stärken und Werte herauszufinden und dann eben die Möglichkeiten, die es dann zu finden gibt, auch anzuschauen? Ja, vor allem große Ziele oder große Veränderungen auch in kleine Schritte zu unterteilen, kann dabei helfen, wieder Vertrauen zu fassen in sich selber, aber auch in die Situation, in die eigenen Fähigkeiten und dann auch wieder Bewegung hineinzubringen in das eigene Leben, in die berufliche Situation. Ja, teile die Folge gerne. Schön, dass du dabei warst. Und ich freue mich auch, wenn du mir schreibst, deine Gedanken oder Fragen oder auch Themenvorschläge für weitere Folgen. Freue ich mich sehr. Antworte ich auch mal sehr gerne. Und dann pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.